Arne Schönbohm ist Präsident der Bundesakademie für die öffentliche Verwaltung. Seine Ablösung als Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie löste im Herbst 2022 einen Skandal aus. Wir sprechen heute über die größten Cyberbedrohungen für Deutschland. Herzlich willkommen, Arne Schönbohm. Herr Schönbohm, es gilt das gesprochene Wort. Danke, dass Sie hier sind.
Gerne. Vielen Dank, Herr Habusch.
Innenministerin Nancy Faeser hat Sie als BSI-Chef, man kann sagen, rausgekegelt. Jetzt klagen Sie wegen Mobbings. Wie ist der Stand?
Ich bitte erst einmal um Verständnis, dass ich dazu nichts sagen werde, weil es geht ja hier nach meinem Dafürhalten um die Verletzung der Fürsorgepflicht. Das ist ein anhängiges Verfahren und dazu äußere ich mich in der Öffentlichkeit nicht. Ich bin ja seit Juli Professor für Sicherheit in der digitalen Welt, für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft am Institut für Sicherheitsforschung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und das ist ein Thema Cybersicherheit, womit ich mich natürlich jetzt hier im Bereich der Wissenschaft und Lehre ganz intensiv beschäftige.
Aber Sie fühlen sich persönlich verletzt durch die Ministerin?
Wie gesagt, dazu werde ich mich nicht äußern.
Aber über Ihre neue Tätigkeit an der Hochschule dürfen Sie Auskunft geben?
Ja, natürlich.
Was ist das für ein Lehrstuhl? Was machen Sie da als Professor?
Es geht um das Thema Sicherheit in der digitalen Welt für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie müssen sich überlegen, wir leben noch gar nicht in einer digitalen Welt, sondern wir digitalisieren alles immer weiter. Denken Sie an das Thema Aufbau der 5G-Netze, denken Sie an das Thema Einsatz von künstlicher Intelligenz etc. Und wie kann dieses besser, sicherer gestaltet werden? Weil wenn eines dieser Systeme ausfällt, hat es sofort erhebliche Kollateralschäden.
Bringen wir es auf den Punkt. Was ist die größte Cybergefahr für Deutschland?
Jeden Tag werden 250.000 neue Schadprogramme entwickelt. Von der organisierten Kriminalität und dem anderen. Das ist, umgangssprachlich gesprochen, ein Booming Business. Das ist das, womit man am meisten Geld verdienen kann. Sie können im Dark Web, also das heißt im Internet, letzten Endes Crime as a Service bestellen, Angriffe bestellen gegen Gegner. Wir haben massive Angriffe gegen IT-Dienstleister der kommunalen Verwaltung, beispielsweise von Krankenhäusern, aber auch von ganz normalen Wirtschaftsunternehmen. Und auch jeder Bürger ist davon direkt unmittelbar betroffen. Und das sind mit die größten Bedrohungen.
Brechen wir es runter. Welche Regeln sollte jeder Internet-User, jeder Bildleser beachten, wenn er im Internet unterwegs ist?
Relativ einfach. Es gibt nichts geschenkt im Internet. Also erst einmal erst denken und dann klicken. Und wenn Ihnen versprochen wird, ein iPhone für 50 oder 100 Euro, dann ist relativ klar, dass das falsch ist. Ich bekomme so viele Nachrichten auch von Fake News als SMS, wo es heißt, Sie müssen hier dort oder dorthin etwas überweisen und bezahlen. Das ist relativ einfach und trivial erkennbar. Das zweite Thema ist, also erst denken, dann klicken. Das zweite Thema ist, was ganz wichtig ist, ist, wenn es Updates gibt, dann sollten diese sofort installiert werden. Und ein drittes Thema ist, schützen Sie Ihre Privatsphäre. Laden Sie sich vielleicht Sicherheitsprogramme herunter, richten sich ein VPN, ein Virtual Private Network, das ist eine Vertunnelung, wodurch der Zugang ins Internet dementsprechend gesichert wird, dass andere nicht so einfach mitlesen können. Das sind relativ einfache Maßnahmen, die Sie beachten müssen. Und jetzt vielleicht für die Mütter und Väter, ich bin ja auch Vater von 3 Kindern, achten Sie darauf, dass die Kinder nicht zu lange und zu intensiv unbeobachtet im Internet drin sind.
Die CDU-Parteizentrale wurde gehackt. Was ist Ihre Analyse?
Die Parteien. In Deutschland ist es vorher auch schon die SPD gehackt worden. Das ist eine der großen Herausforderungen. Es ist eigentlich für ein kleines mittelständisches Unternehmen eine Partei. Gleichzeitig gibt es aber viele Hunderttausende von Mitgliedern, also bei den größeren Parteien zumindest, wie der CDU. Und dort ist es so, dass aber die IT, der IT-Dienstleister meistens noch so aufgestellt ist wie bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Und gerade die Parteien sind ja ganz maßgeblich für die Willensbildung in der Politik letzten Endes. Und da, glaube ich, gilt es schon auch hier einen besonderen Schutz zu haben. Es ist wohl so, dass hier ein Gateway nicht richtig konfiguriert war, wodurch man eindringen konnte. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist es so, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, aber auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hier intensiv dran arbeitet, den Sachverhalt aufzuklären und hier auch die CDU besser zu schützen.
Bedrohung durch Putin-Russland. Kann uns Putin einfach das Licht ausknipsen, wenn er möchte?
Wir haben ja ein IT-Sicherheitsgesetz 1.0, ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Es wird gerade die NIS-Richtlinie verabschiedet, kommend von der Europäischen Union. Dadurch haben wir schon ein höheres Sicherheitsniveau erreicht als viele andere auch. Das heißt also, dort im Bereich der Verwaltung der Informationssicherheit sind wir ganz gut aufgestellt. Aber denken Sie an die Westukraine. Dort waren schon mal 100.000 von Menschen ohne Strom durch einen Cyberangriff. Und von daher, wenn es solche Möglichkeiten gibt und es einen Konflikt geben kann, dann wird man dieses natürlich versuchen auch durchzuführen. Das ist vollkommen klar. Ob das gelingt, das ist, glaube ich, eine Sache, die das BSI am besten beantworten kann.
Aber als Experte, kann Putin das Licht ausknipsen?
Er wird auf jeden Fall versuchen, dieses zu tun, wenn er die Chancen dazu hat.
Die Zerstörung der Gaspipeline in der Ostsee, das war dramatisch. Wir kennen diese Diskussionen. Wir wissen aber auch, dass die großen Internetkabel im Atlantik verlaufen. Ist da der Schutz besser?
Nein. Das, was Sie ansprechen, ist ein ganz spannendes Thema. Wir glauben ja immer, Internet, das geht alles durch die Luft und das ist einfach da und das ist immer überall verfügbar. Aber Sie haben im sogenannten Backbone natürlich schlicht und ergreifend große Kabel, die letzten Endes Terabyte an Daten übertragen, also auch gerade zwischen West und Ost, Nord und Süd etc. Und der Schutz dieser Kabel ist, glaube ich, eine ganz besondere Herausforderung, vor allem auch, weil die sehr tief verlegt dementsprechend sind. Und dort ist der Schutz meines Erachtens nach ausbaufähig und notwendig.
Was wären die Folgen der Zerstörung eines solchen Backbone-Kabels?
Wahrscheinlich eine Überlast. Das heißt, es würde dorthin kommen, dass Sie feststellen, wenn diese Kabel durchtrennt werden, dann haben Sie eben keine transatlantischen Verbindungen mehr. Das heißt, die Datenströme müssten dann umgeleitet werden über Satellit. Das geht auch, ja, das ist richtig. Aber die pure Datenmenge würde wahrscheinlich zu einer großen Überlast führen, gerade wenn die Hauptkabel mit durchtrennt würden.
Aber Bild.de wäre noch online?
Naja, das wäre dann die Frage. Ich glaube, Bild.de ist ja vor allem auch hier dementsprechend in Deutschland. Die West-Ost-Verbindung wäre dann praktisch gekappt letzten Endes. Dann kann man sagen, ja, man versucht es noch irgendwie umzurouten durch andere Themen. Aber ob Bild.de dann noch online ist, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen.
Ist die China-Gefahr für den Mobilfunk durch den Ausbau von Huawei-Teilen und Komponenten jetzt gebannt? Können wir jetzt sicher mit unserem Mobilfunkgerät telefonieren?
Es ist zunächst mal eine Risikoreduzierung, die wir hier letzten Endes haben. Gerade auch beim Thema Huawei. Man sollte aber auch nicht außer Acht lassen, ZTE und andere. Das Entscheidende wird aber doch sein, dass diese gesamten kritischen Komponenten, die wir haben, dass diese zertifiziert sind und unabhängig überprüft werden, egal woher die kommen. Ich mache ein Beispiel. Sie können ja auch beispielsweise 5G-Komponenten aufbauen und die Software kommt aus Indien oder aus anderen Regionen dieser Welt, wo sie praktisch keine Überprüfung haben. Das heißt, das Entscheidende wird immer sein, dass wir hingehen und sagen, wir prüfen, unabhängig woher es kommt, wird geprüft und zertifiziert, was ist hier letzten Endes der Qualitätsstandard, der hier eingehalten wird. Das ist das Entscheidende. Aber wir haben schon einen Sicherheitsgewinn, das ist vollkommen klar.
Update von CrowdStrike. Wie kam es zum Super-GAU für Flugverkehr und Krankenhäuser vor einigen Wochen?
Wenn Sie ein Update einspielen und das harmonisiert sich mit dem anderen Programmen nicht sauber, wie beispielsweise mit Microsoft-Programmen, dann führt das zu einem Ausfall, weil die praktisch, sie sprechen zwar miteinander, aber die Programme verstehen sich nicht mehr. Und das war eines der Herausforderungen bei CrowdStrike. Und dadurch hat es nicht funktioniert. Das Gesamtprogramm hat dann nicht mehr funktioniert. So. Und das, was das eigentlich sehr deutlich macht, ist, finde ich, hat zweierlei Themen sehr deutlich gemacht. Das erste Thema ist, wie abhängig sind wir von der IT? Wenn auf einmal Flughäfen und alles andere ausfallen durch ein relativ kleines Update, dann zeigt das, glaube ich, die Bedrohungslage und wie abhängig wir davon sind, Punkt eins. Und Punkt zwei, wie ist eigentlich das Qualitätsmanagement dieser IT-Dienstleister, auch dieser Sicherheitsdienstleister? CrowdStrike ist keine unbekannte Firma, die ist sehr groß und sehr stark. Aber warum gab es da kein vernünftiges Qualitätsmanagement, das dort vor der zur Verfügungstellung des Updates dementsprechend diese Qualität sichergestellt worden ist? Das scheint hier nicht ausreichend der Fall gewesen zu sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Schadensersatzhaftungen letzten Endes hier greifen werden.
Der Vorfall war bei Microsoft-Geräten. Sind Microsoft-Geräte anfälliger als Apple? Technologie?
Das kann man nicht sagen. Apple hält sich ja zugute, dass sie eigentlich closed sind. Das heißt also sehr proprietär sind und andere nur sehr begrenzt zulassen. Dadurch haben sie eine andere Qualität. Ja, das ist richtig. Aber Microsoft investiert sehr, sehr viel auch im Bereich der Informationssicherheit, dort hineinzugehen, auch eine hohe Qualität zur Verfügung zu stellen. Aber die Dominanz natürlich von Microsoft in dem gesamten deutschen IT-Markt ist schon ganz erheblich.
Welche Ratschläge haben Sie für Organisationen mit großem Datenschatz, wie zum Beispiel Rentenversicherung oder SAP oder Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Was sollen die beherzigen?
Also es geht darum, zunächst einmal einen IT-Sicherheitsbeauftragten zu haben. Das Thema Informationssicherheit als Chefsache zu verstehen, wo man sich also auch regelmäßig beschäftigen sollte und nicht, dass man das versteht nach dem Motto, das ist so IT-Kram, das macht mein Fachmann. Das geht nicht, sondern es ist Chefsache, Punkt eins. Punkt zwei, Netzinfrastrukturen so aufzubauen, dass sie also auch bestimmte Insellösungen haben. Das heißt, wenn sie wirklich, Sie haben gerade gesprochen von Datenschätzen und Daten wurden ja mal bezeichnet als das Öl des 21. Jahrhunderts, dann ist es so, dass dieses natürlich auch besonders geschützt werden soll, weil am schlimmsten ist nicht nur, wenn sie gestohlen werden, sondern wenn diese Datensätze verunreinigt werden. Das heißt, wenn ein Angreifer hingeht und sagt, ich richte Chaos in deinem Datenschatz an, so dass du gar nicht mehr funktionieren kannst, dass die Rente oder etwas anderes nicht ausgezahlt werden kann. Das ist das Gefährliche. Und darum müssen diese Informationssicherheitsarchitekturen so sein, dass es hier bestimmte Inseln gibt, wo man ganz besonders geschützt ist. Dass die Daten auch dementsprechend nicht jeder darauf Zugriff hat, sondern nur ganz bestimmte Zugriff darauf haben. Und dass es immer Backups gibt, Datensicherung, die nicht automatisch überschrieben werden, sondern die Sie auch später noch einmal herausziehen können, falls Ihre Datenschätze wirklich verunreinigt werden. Das sind so relativ einfache Themen, worum man sich kümmern sollte.
Sie haben sich diese Woche mit dem BND-Chef in Berlin getroffen. Frage, ist unsere Behördenstruktur optimal, um Cyberangriffe abzuwehren oder was sollte der Bundestag ändern?
Jetzt befasse ich mich da als Professor natürlich intensiv auch mit dem Thema, wie ist eigentlich die Behördenlandschaft, wie ist die Behördenstruktur zu verstehen und was sollte man verändern? Ich glaube, eines ist relativ klar, dass wir haben eine nationale Cybersicherheitsbehörde, das ist das BSI. Wir haben einen Auslandsnachrichtendienst, das ist der Bundesnachrichtendienst. Und die spannende Frage wird sein, welche Regulatorik brauchen wir eigentlich, um diese Behörden zu steuern? Oder ist es nicht so, dass wir eine Überregulatorik haben und diese Behörden gar keinen Freiheitsgrad mehr haben, um ihren Auftrag eigentlich zu erfüllen?
Also, wie muss sich die Struktur ändern?
Das wird ein Thema sein, was ich natürlich bestimmten Gremien dementsprechend vorschlagen werde. Was sollte man dort wo wie verändern? Ich glaube, eines der Themen, die sich auf jeden Fall verändern sollten, ist, dass das BSI als Cybersicherheitsbehörde des Bundes ganz klar gestärkt wird, weil das ist die zentrale Cybersicherheitsbehörde. Und nicht jeder sollte sich gleichzeitig damit beschäftigen, mit dem gleichen Thema.
An Ihrer Uni wird auch geforscht zum Thema Pässe, Sicherheit von Pässen, Sicherheit von Ausweisen. Wir haben in Deutschland die teuersten Pässe und Ausweise der Welt. Sind Sie wirklich so sicher?
Ja, der deutsche Pass ist mit der teuerste der Welt. Das ist der, wofür am meisten auf dem Schwarzmarkt dafür gezahlt wird. Es gibt weltweit federführend in diesem Bereich ist die Bundesrepublik Deutschland. Das ist absolut richtig. Da gibt es auch beispielsweise ein Biometrie-Evaluationszentrum an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und das ist dort, wo also verschiedene Behörden auch forschen und sicherstellen, dass die biometrischen Daten so sicher sind und so also auch schwierig zu kopieren sind, dass das mit am schwierigsten ist für die organisierte Kriminalität oder für andere Nachrichtendienste dementsprechend sicher durchzuführen. Und das ist natürlich auf einmal hochspannend. Das ist natürlich hochspannend, weil dort haben wir zum Beispiel einen Bereich, wo wir weltweit führend sind und wo andere Nationen auch neidvoll drauf gucken, wie machen die Deutschen das eigentlich?
Und die Pässe? Wir kennen das, wenn wir heutzutage fliegen. Wir halten den Reisepass oder den Personalausweis an eine Scanfläche und dann geht nach ein paar Sekunden das Drehkreuz auf. Genau. Geht das wirklich nur bei mir auf? Oder könnten da auch andere mit meinem Pass die Kontrolle passieren?
Also ich glaube, ich würde nicht als Sie verwechselt werden, allein aufgrund meiner Haarpracht. Aber ansonsten wäre es so natürlich, dass genau das versucht natürlich die organisierte Kriminalität oder auch Schleuser dementsprechend zu machen, dass mehrere Personen mit einem Pass Bild praktisch durch die Schleusen gehen können. Aber genau daran wird ja geforscht und das wird sichergestellt, dass dieses nicht geschieht. Das heißt, das Biometrie-Evaluationszentrum zum Beispiel, aber auch die anderen Institutionen haben hier es sichergestellt, dass genau das nicht möglich ist.
Ganz allgemein, wo liegt die größte Cybergefahr? In der Arglosigkeit der deutschen Politiker oder in der Hinterlist der Feinde Deutschlands?
Also ich habe verschiedene Politiker kennengelernt und ich muss sagen, ich bin teilweise sehr beeindruckt von der Kompetenz und Fähigkeit, die dort in dem Bereich schon mittlerweile vorherrscht. Ich glaube, wir sind digital nicht mehr naiv oder doof, wie Sie es vielleicht, oder ahnungslos, wie Sie es formuliert
haben. Arglos.
Arglos. Ich glaube, es wird erkannt, diejenigen, die digital am stärksten sind, das ist letzten Endes die deutsche Wirtschaft. Denke ich an SAP, denke ich an Bosch, denke ich an die Schwarzgruppe beispielsweise auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz, des Aufbaus der großen Datenhäuser. Das heißt, da ist eigentlich unsere digitale Kompetenz aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland. Das ist da, wo wir besonders stark drin sind, in den Unternehmen und in der Wirtschaft. Und die Wirtschaft hat, wenn ich mir die Schwarzgruppe anschaue, was dort aufgebaut worden ist oder auch bei SAP, dann ist das sehr wohl verstanden worden, dass die Informationssicherheit die Voraussetzung für eine Digitalisierung ist. Und da, glaube ich, haben wir eine besondere Stärke zu. Die Angreifer sind extrem gefährlich. Wir sehen das von anderen Staaten. Ich mache ein Beispiel. Wir haben alleine im letzten Jahr über 2000 Schwachstellen identifiziert. Laut Bericht des BSI wurden über 2000 neue Schwachstellen identifiziert. Das ist eine Steigerung um 24%. Ich habe gerade einen Bericht gelesen, wonach in China beispielsweise Sicherheitsunternehmen beauftragt werden, den bestimmten Ministerien und anderen zu melden, wo sie welche Schwachstellen identifizieren, damit die der chinesische Staat hat. Und was er dann damit tut, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Und das zeigt, glaube ich, wie strukturiert und professionell andere Länder auch mit den Gefahren im Cyberspace umgehen.
Abschlussfrage. Ihr Vater war General, am Ende seiner Karriere Innenminister. Streben Sie auch in die Politik?
Ich bin jetzt gerade wissenschaftlicher, sehr stark engagiert als Hochschule für die Sicherheit in der digitalen Welt für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Bin Diener des Staates und wie das Leben sich dann weiterentwickelt, das werden wir dann sehen.
Herr Schönbohm, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.